Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnow und wir beschäftigen uns diese Woche wieder mit Handball, wieder etwas spät in der Woche, aber wir wollen uns heute mal ausgiebig mit der Champions League beschäftigen, denn die fängt ja demnächst an, sie geht am Wochenende los, beziehungsweise ist sogar schon angefangen mit einigen kleineren Spielen, deswegen gucken wir natürlich da genau drauf, was die nächsten Spiele uns zeigen werden, was die Saison zu bieten hat. Das mache ich natürlich nicht alleine, weil wir dazu den lieben Tim eingeladen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim Detmar bei mir. Und Tim, lass uns heute anfangen mit der Champions League, bevor wir uns dann später noch mit der Bundesliga und noch einigen Themen dort beschäftigen wollen und werfen den Blick dorthin. Fangen wir mal an mit der Gruppe A, der vielleicht etwas einfacheren Gruppe, wenn man sie sich insgesamt geschaut. Da hat Flensburg vielleicht das bisschen bessere los gehabt im Vergleich zum THW Kiel. Aber trotzdem, wir wissen aus dem letzten Jahr, Tim, Flensburg hat sich sehr, sehr schwer getan, vor allen Dingen mit den kleinen Teams. Und da müssen die diesen Jahr dran arbeiten, dass es nicht wieder genauso passiert.
Ja, definitiv. Also in der Gruppe spielen sie gegen Paris, Barcelona, Pick Szeged, Zagreb, Aalborg, Celje und Elverum. Vor allem im Hinblick auf die Reisen ist es die definitiv angenehmere Gruppe als die Gruppe B. Von daher für Flensburg allein die beiden Reisen nach Aalborg und Elverum, nach Dänemark und Norwegen, sind ja wirklich quasi ums Eck. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Du hast es gesagt, letztes Jahr hatten sie definitiv deutlich zu viele Probleme mit den vermeintlich kleineren in der Gruppe, haben da zu viele Punkte gelassen. Das sollten sie auf jeden Fall abstellen in diesem Jahr, aber ich glaube auch, viel mehr als der dritte Platz ist da auch nicht drin.
Ja, das denke ich auch nicht, weil die Gruppe entsprechend stark ist und wollen wir uns auch mit den Gruppen mal beschäftigen und fangen dort an mit dem eigentlich Favoriten, aber dem letzten Jahr großen Gescheiterten, Paris Saint-Germain. Man möchte unbedingt den Champions-League-Titel gewinnen. Ja, letztes Jahr das Final Four verpasst und da, Tim, das hat einem, glaube ich, sehr, sehr weh getan in Frankreich, in der Hauptstadt dort, dass man dort gegen Kielce ausgeschieden ist, denn der Kader war wirklich sehr, sehr gut und müsste jetzt in diesem Jahr darum gehen, wieder ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und einfach wieder ins Final Four zu kommen.
Ja, definitiv. Bei Paris muss man sagen, sie gehören wie jedes Jahr eigentlich zu den Favoriten. Sie müssen eigentlich dieses Jahr auch gewinnen, aber das hat man letztes Jahr auch schon gesagt. Für Paris zählt nur der Champions League Sieg, auch wenn die französische Liga mittlerweile ja vor allem in der Spitze deutlich besser geworden ist und da man nicht mehr wirklich diesen Spaziergang hat, wie vielleicht noch vor 4-5 Jahren zum Titel, können sich noch zumindest im Gegensatz zu den deutschen Teams wirklich in Spielen gegen die Mittelfeld und abstiegsbedrohten Teams noch ein bisschen Pausen gönnen. Von daher, man hat auf jeden Fall einen wirklich wieder sehr, sehr guten Kader zusammen, auch wenn mit Thierry Aubameyang die Torwartlegende seine Karriere beendet hat, hat man ihn jetzt mit Vincent Gérard, seinem auch Nachfolger in der Nationalmannschaft, ersetzt. Also ist da jetzt der Leistungsabfall nicht wirklich groß. Klar, man hat Uwe Gensheimer verloren, aber auch da mit Gudjon Valo Sigurdsson eine wirklich sehr, sehr gute Alternative dazu geholt. Also ich denke, Paris gehört auf jeden Fall zu den Top-Favoriten auf den Titel und das Final Four ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder das Minimum.
Ja, es ist so eine Pflicht, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Kader hier anguckt, der ist ja wirklich sehr, sehr gut besetzt. Die einzige Position, denke ich, wo man ein bisschen Bange hat, ist Rückkommen rechts, da ist man nur mit Nathan Remilly und dem sehr jungen André Guyon-Bellevue vertreten. Da, wenn man da sich Remilly verletzt, dann hat man mit sich ja dort ein Problem und auch so ein bisschen bei den Backups auf links bzw. rechts außen, also bei Sigurdsson der Backup und auch bei Luc Abalo, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, aber trotzdem, das Team, es muss angreifen, es muss es beweisen und die Gruppe, wie natürlich mit Barcelona einen direkten Konkurrenten, den es dann auch darum geht, zu schlagen in einem möglichen Final Four und Barcelona, da müssen wir ganz ehrlich zugeben, Tim, das Team ist sehr stark, sehr gut zusammengeblieben insgesamt und auch sie werden wieder versuchen, ins Final Four einzuziehen und dann diesmal den Titel zu erreichen, weil qualitativ ist das richtig, richtig gut, was dort auf der Platte steht in Barcelona.
Ja, für mich in der Breite auch qualitativ der beste Kader der Champions League. Also sie haben den schon vorhandenen Weltklasse-Kader punktuell verstärkt. Man hat sich Luka Cindric aus Kielce geholt, für mich einen der besten, wenn nicht sogar der beste Mittelmann der Welt. Zumindest auch in diesen großen Spielen hat er jetzt in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er auch Verantwortung übernehmen kann. Und das hat meiner Meinung nach im letztjährigen Final Four den Katalanen deutlich gefehlt. Von daher könnte er so dieses entscheidende Puzzleteil sein. Ja, ich denke, sie haben wirklich eine wirklich sehr, 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 sehr starke Mannschaft zusammen. Ich denke, sie werden die Gruppe gewinnen. Also ich schätze sie schon stärker ein als, als Paris. Von daher, und auch für sie gilt eigentlich nur der Champions League-Sieg. Den letzten holte man 2014, 15. Das ist natürlich auch für Barcelona deutlich zu lange her. Letztes Jahr sind sie ja Dritter geworden. Ja, auch da eine schon relativ große Enttäuschung für Barcelona, da sie wirklich ja nur die Champions League haben. Also die Meisterschaft ist seit Jahren ja komplett ohne Konkurrenz für sie, auch wenn sie jetzt am Wochenende gegen Bidasoa Irun nur mit 3 Toren gewonnen haben. Das ist der zweite spanische Champions League Teilnehmer. Ja, aber auch da denke ich, das kann man vielleicht als Ausrutscher ansehen. Da vor der Woche haben sie, ich glaube, mit 17 Toren gewonnen. Also das zeigt natürlich, wie einfach es für sie da ist und auch wie ja, schön ist für sie ist quasi in der Liga diese Pausen zu haben. Aber da muss dann auch dieses Jahr wirklich ja auch mindestens das Final Four eigentlich der Titel her.
Okay, klare Ansage von dem, aber ich denke, da kann man eigentlich nichts wieder hinzusprechen, weil der Kader wirklich sehr gut ist, wenn wir uns angucken. Gonçalo Paredes de Vargas im Tor mit Kevin Müller, ein sehr starker Backup, einen Dicker Mann mit dabei, einen Aaron Palmerson, einen Lucas Schindrich, Josh schon erwähnt, einen Timothy Nguessin. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Qualität mit vorhanden, die Außen natürlich. Das ist wirklich viel, viel Qualität. Da muss eigentlich der Titel rausspringen. Und deswegen hat man, glaube ich, auch gerade mit Schindrich jemanden dazugeholt, der dann auch vielleicht mal so ein Entscheidungsspieler sein kann in diesen wichtigen Phasen. Da gucken wir natürlich drauf, inwieweit es gehen kann. Aber für mich mit Paris, ich denke, da bist du auch der Favorit auf den Gruppensieg. Und ja, ich denke, dahinter, da wird es dann so ein bisschen spannend, Tim. Dann gucken wir mal auf den zweiten starken ungarischen Vertreter, Pick Szeged. Letztes Jahr überraschend Zweiter geworden in ihrer Gruppe, das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Auch in diesem Jahr möchte ich sie noch nicht abschreiben. Ich denke, die ersten 2 Plätze sind vielleicht weg, aber dahinter Platz 3 ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten.
Ja, sehe ich auch so. Man hat mit Roland Mikla wirklich einen Top-Torwart geholt aus Veszprém, der jetzt zusammen mit Miko Alilovic das Gespann dort bekleiden wird. Und ja,
Haben sie auch schon in Veszprém getragen zusammen. Das
genau,
darf man nicht
genau.
vergessen, die kennen sich also.
Genau, also sind auch wirklich ein eingespieltes Duo. Und dazu haben sie sich noch Lukas Depancic aus Paris geholt. Der soll dort auf halb rechts Jolt Barloch ersetzen. Ist natürlich schon ein ziemlicher Abgang. Er war immer einer der besten Torschützen für Szeged. Aber ja, ich denke, Stepančić ist auf jeden Fall jemand, dem man das durchaus zutrauen kann. Auf rechts außen mit Bogdan Radivojević, einem ehemaligen Bundesligaspieler, auch verpflichtet. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Von daher, ich denke, auch sie haben wirklich einen guten Kader dabei. Mit Dejan Bombač natürlich auch einen wirklich starken Mittelmann. Auch auf halb rechts dann noch Jorge Maqueda, den Spanier. Von daher die einzige Position, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist halb links. Also auf halb links erwartet man sich von Nick Henigmann, dem jungen Slowenen, doch deutlich mehr und den nächsten Schritt. Ansonsten, ja, finde ich schon, das ist wirklich ein guter Kader und vielleicht können sie, so wie letztes Jahr, wieder ein bisschen überraschen und in Richtung Platz 2 gehen und vielleicht einen der beiden größeren da ärgern. Aber ansonsten, auch durch die Belastung von Flensburg, sehe ich sie eigentlich eher auf Platz 3.
Ja, das glaube ich auch. Und wir haben es ja auch gesehen. Es ist sehr, sehr schwer, dort zu gewinnen. In Szeged, ich glaube, wir haben noch eigentlich nur ein einziges Spiel verloren in der Champions League Saison. Bin ich mich gar nicht ganz täusche letztes Jahr. Also von daher ist auch gerade dann die Festung dort, ja, entsprechend schwierig einzunehmen. Da müssen wir mal genau dann drauf gucken, wie sie sich dann auch präsentieren werden. Aber auch für mich ein Team, was man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, wenn es dann mit Blick Richtung Viertelfinale und vielleicht sogar als Überraschungsteam Final Four, das stelle ich jetzt hier mal so in den Raum, weil ich das Team wirklich sehr, sehr stark beurteile. Tim, wie siehst du das?
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, also die Qualität fürs Final Four ist definitiv vorhanden. Das ist ja auch durchaus das Ziel für Szeged. Die haben in den letzten Jahren wirklich viel dafür getan, auch in Ungarn Veszprém immer näher zu kommen, haben dann auch die Meisterschaft gewonnen, sind jetzt Pokalsieger geworden. Also von daher, im letzten Jahr waren sie im Viertelfinale, sind da auch etwas unglücklich rausgeflogen gegen Vardar. Von daher, ja. Ich denke auch, die Qualität ist durchaus vorhanden.
Ja, dann schauen wir mal, wie es dann am Ende aussehen wird, also wenn es am Ende reichen wird. Mal gucken, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Team. Dahinter, Tim, aber nach Flensburg dann ist so ein bisschen, Ja, ein paar Fragezeichen möchte ich es mal nennen. Fangen wir mal an mit dem Team, was Flensburg am nächsten ist. Aalborg aus Dänemark, waren 2014, 2015 jeweils im Achtelfinale der Champions League und haben eine interessante Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten. Aber ich denke, das wird schon sehr, sehr spannend werden, ob sie das wieder erreichen können. Das Achtelfinale ist mit Sicherheit möglich, aber da muss auch entsprechend alles stimmen. Da muss man auch gerade gegen die Konkurrenten aus Zagreb, Elverum und Zelje auf jeden Fall gewinnen.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich eine interessante Mannschaft mit einem guten Mix, wie du es gesagt hast. Man hat sich ja auch ganz gut verstärkt mit Mats Christiansen vom SC Magdeburg. Ansonsten der Anführer der Mannschaft ist definitiv Henrik Mölger, der letztes Jahr schon von Paris Saint-Germain kam. Ansonsten, ja, wie du gesagt hast, 2014, 15 hat man das Achtelfinale erreicht. Ich denke, es ist durchaus möglich in diesem Jahr. Also ich sehe schon, dass vor allem Elverum und Celje sind auf jeden Fall schlagbar für Aalborg. Gegen Zagreb, ich glaube, das sind schon so 50-50-Spiele. Vor allem in Zagreb ist es immer schwierig zu gewinnen. Ja, ansonsten natürlich Spiele, auf die man achten sollte, sind zum einen oder ist zum einen Oma Ingi Magnusson, der 22-jährige Rückraumrechte. Der wurde schon vor ein, zwei Jahren als der neue Olafur Stefansson bezeichnet. Das ist natürlich schon eine interessante Aussage. Und wenn er dem nur einigermaßen nahe kommt, wird er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Und ansonsten der Mittelmann, 24 Jahre alt, Janus Smarason, der wechselt zur kommenden Saison auch in die Bundesliga, zu Frischhoff Göppingen. Also auf den sollte man auch definitiv mal achten.
Genau, den habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, weil ich, wie gesagt, sehr gespannt bin, ihn da mal zu sehen, da mal ein genaues Auge drauf zu haben, dann auch wir dann natürlich für kommende Saison, was wir uns erfreuen können für die Bundesliga. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ja, wie er sich präsentieren wird, wie sich auch allgemein diese dänische Mannschaft präsentieren wird, ist mit Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten. Mike Machula hat gesagt, die sind technisch sehr stark ausgebildet, ein hohes Fanintresse und natürlich aufgrund der kurzen Fahrt wird es auf jeden Fall eine heiße Halle geben. Da glaube ich, können wir schon mal ganz, ganz sicher gehen. Ja, kommen wir dann zu dem Gegner, der dann wahrscheinlich auf Augenhöhe agieren wird. Zagreb ist eine Mannschaft, die hat einen großen Umbruch in der Sicht, Tim. Also es sind viele Spiele gegangen, unter anderem Okaslic, ja nach Göpping, aber auch einige weitere, mit dem Benjamin Buric zum Beispiel nach Nord. Da muss man jetzt gucken, dass sich der Verein möglichst schnell wieder findet, dass die Mannschaft zusammenfindet, damit man dann ja bestehen kann in der Champions League.
Ja, genau, aber ich sag mal so, sie haben eigentlich jedes Jahr immer wieder diese großen Umbrüche und schaffen es gefühlt auch jedes Jahr zumindest in Richtung Achtelfinale. Also in den letzten 5 Jahren haben sie nur einmal das Achtelfinale verpasst, waren sogar zweimal im Viertelfinale. Also ja, es ist eine wirklich junge Mannschaft, aber man hat natürlich trotzdem noch mit einem Zlatko Horvat, Radivoje Ristanovic und Damir Bicandic drei Oldies im Team, die diese Jungen dann anführen sollen. Ja, vor allem Zlatko Horvat ist natürlich auf rechts außen ja eine kroatische wirklich Legende, würde ich schon fast sagen, der jetzt auch schon seit Jahren seine Leistung da auch in Zagreb abliefert. Und ja, allein durch den Umstand, dass sie es gewöhnt sind, diese Umbrüche auch zu bewerkstelligen, denke ich mal, könnten sie es auf jeden Fall ins Achtelfinale schaffen.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ein Mann, den man sich vielleicht merken sollte, ist ja Marin Sipic. Der kommt aus der eigenen Nachwuchsjugend und hat unter anderem mit Ivano Banic und Petar Metilic zusammen in Split gelernt. Also von daher gucken wir mal, wie er sich präsentieren kann im Zusammenspiel mit dem Rückraum. Bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie sich Zagreb präsentieren wird. Und kommen wir dann wieder in den hohen Norden zu Elverum, dem norwegischen Serienmeister. Und Tim, die haben sich ja kontinuierlich nach oben gearbeitet, haben in den letzten Jahren Gruppe C, D immer gespielt und die haben jetzt den Sprung mal in die zweite oder die erste Klasse der Champions League geschafft und für mich eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, mit einem Trainer, der ich glaube auch eine gute Philosophie vertritt und Mikkel Appelgren jetzt nicht verwechseln mit dem deutschen Torhüter, das hat nichts mit zusammen zu tun, Appelgren nur mit einem P geschrieben, aber trotzdem eine Mannschaft, auf die ich sehr, sehr gespannt sein werde.
Ja, wie du gesagt hast, das erste Mal in diesen Top-Gruppen dabei, hatten auch eine wirklich größere Personalrochade jetzt hinter sich. Ja, das Ziel ist es wirklich, um jeden Punkt zu kämpfen und das Unmögliche möglich zu machen, also ins Achtelfinale einzuziehen. Ja, wie du gesagt hast, norwegischer Serienmeister, 8-mal in Folge sind sie jetzt Meister geworden. Von daher, man hat dazu noch gegen PSG so quasi das Highlight-Spiel. Da ziehen sie extra nach Lillehammer um, in eine 11.200 Zuschauer fassende Halle. Ich denke, das wird auch ein sehr schönes Spiel. für die Spieler. Ja, auf einen, dem man achten sollte, ist auf jeden Fall Alexander Blond, links außen, 19 Jahre alt. Der hat bei der letzten Weltmeisterschaft schon ja, ein paar Spielanteile bekommen und ganz gute Erfahrungen gesammelt und natürlich auch direkt mal WM-Silber eingesteckt. Ich denke, der wird auch eine große Rolle spielen in diesem Team. Und ja, ansonsten wirklich auch ein relativ junges Team. Ja, wie du gesagt hast, nichts zu verlieren. Vielleicht schaffen sie ja die Überraschung und ziehen ins Achtelfinale ein.
Ja, mit 23,17 Jahren das zweitjüngste Team in der Gruppe A, Gruppe B in der Champions League. Denn das jüngste Team, das hat Celje mit, also zumindest in der Klasse, 21,19 Jahre im Durchschnitt. Nur Seehofer aus der Gruppe C, D ist noch ein bisschen jünger mit 21,16. Also da, wir haben schon gesagt, Celje viel rübergewechselt, viel durchgetauscht und ja, es wird für sie kein einfaches Jahr in der Champions League werden. Ich denke nicht, dass sie da groß eingreifen können. Es ist im Endeffekt, glaube ich, ein bisschen so ein Lehrjahr, aber wir wissen ja, Celje, was die können, ist Spieler ausbilden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden.
Genau, ja, eigentlich wie bei Zagreb und hier auch wieder ein großer personeller Umbruch, wie eigentlich auch alle paar Jahre, kennt man jetzt mittlerweile auch aus Celje. Man hat mit Diogo Borges da Silva, den besten Spieler der letzten U20-EM, dazu geholt im rechten Rückraum, also ein ganz interessanter Spieler. Ja, wieder mal ein Portugiese, die ja auch im Moment sehr im Aufschwung sind. Ich denke, der wird hier auch gut ja, Erfahrung sammeln und dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren zu einem nächstgrößeren Club dann wechseln. Ja, ansonsten mit David Raskor, dem 30-jährigen Linksaußen, einem Clement Ferlin im Tor und Vit Poteco am Kreis hat man drei Erfahrene, die so das Gerüst der Mannschaft bilden. Und auch hier, wie bei Zagreb, die sogenannten, die quasi Oldies im Team, sollen die Jungen hier auch weiter anführen. Und ja, man hat seit 2014 nicht mehr das Achtelfinale erreicht. Ich glaube, auch dieses Jahr wird das eher schwierig. Ich glaube, da geht es eher darum, nicht Letzter zu werden in der Gruppe und halt die Erfahrung zu sammeln.
Ja, genau. Das wird spannend zu beobachten sein. Kaufen wir mal an, natürlich genau darauf, wie sich das slowenische Team ja, verkaufen wird. Viele slowenische Spieler wissen ja, dass sie es immer wieder hinkriegen, dann Top-Leute rauszuholen. Deswegen haben sie immer wieder große Umbrüche drin. Schauen wir mal, wie die Gruppe aussieht. Ich denke, wie gesagt, dass die Top-Leute mit Paris, mit Barcelona, aber auch mit Celje und Flensburg die ersten vier Plätze unter sich ausmachen werden und dann hinter. Gucken wir mal, wer dort dann Platz 5, Platz 6, Platz 7, Platz 8 einnehmen wird. Und gucken jetzt auf die Gruppe B, denn die ist um einiges spannender. Da ist ein bisschen mehr Qualität mit vorhanden. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben uns gerade mit Gruppe A der Champions League beschäftigt und sind jetzt zur Gruppe B der Champions League gekommen. Deswegen fangen wir mal dort an. Tim, ich habe schon gesagt, das ist eine spannendere Gruppe, ein bisschen mehr mit zu tun. Und wollen wir mal anfangen machen mit dem deutschen Vertreter Kiel. Mal wieder zurück, letztes Jahr nicht mit dabei gewesen. Ja, was ist möglich für das Team mit dem ältesten Kader in der Gruppe A, Gruppe B mit 27,95 stehen sie dort oben an der Tabelle. Was traust du dem Team zu?
Ja, wie jedes Jahr bei den deutschen Mannschaften, egal wer da antritt, das Final Four sollte das Ziel sein, vor allem für die Kieler jetzt nach dem EHF-Pokalsieg. Man hatte in der Vorbereitung Top-Spiele gegen Top-Gegner, die man auch teilweise gewinnen konnte, jetzt beim Superglobe knapp gegen Barcelona im Finale verloren. Von daher haben sie da schon ihre Qualität auch international schon bewiesen. Ja, ich finde auch aufgrund ihrer wirklichen Eingespieltheit und der Breite im Kader sollten sie auf jeden Fall ein Mitfavorit ums Final Four sein.
Ja, das glaube ich doch mal auch. Also von einfach aufgrund der Qualität mit Damago Dufniak, mit einer der vielleicht den besten Kreisläufer-Duo, das momentan gibt auf der Welt, mit Winschik und auch mit Pekela, auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Und mal gucken, wie sie es dann hinkriegen werden. Schauen wir mal lieber auf die Gegner, mit denen wir uns ein bisschen beschäftigen wollen, und werfen dort den Blick auf den Titelverteidiger, Tim. Bei der Skopje war ja auch viel darum um das Thema Geld dort, weil ja der Mäzen zurückgetreten ist und dann erst nicht sicher war, okay, wie geht's überhaupt weiter? Geht's überhaupt weiter? Dann hat man sich dann irgendwie nach dem Titel wieder zusammengerauft, hat irgendwie Geld zusammengefunden und jetzt eine neue Mannschaft zusammengestellt, die ja sehr interessant sein wird, wie die aussehen wird. Das kann ich noch nicht so ganz einschätzen, wie stark dieser Kader im Endeffekt ist, weil man hat ja zum Beispiel in dem lieben Arturs Kugis den Spieler aus der deutschen zweiten Liga geholt.
Ja, richtig. Ja, Arturs Kugis ist natürlich eine interessante Verpflichtung vom TV Groß-Wolstadt. Nach Nordmazedonien gekommen. Ich glaube auch eher so die zweite oder die Nummer zwei, der Algerier Khalifa Gedbane, hat auf jeden Fall auch schon ganz gute Partien abgeliefert. Von daher, ja, das ist schon, also ich glaube, die Torwartposition ist ein bisschen ein Fragezeichen, vor allem jetzt auch nach dem Abgang von Dejan Milosaviev nach Berlin. Ja, ansonsten natürlich mit Igor Karadzic hat man den Final Four MVP aus dem letzten Jahr an Kielce verloren. Das ist natürlich ein herber Verlust, genau wie Kreisläufer Rogerio Moraes, der nach Veszprém gegangen ist. Aber ich finde, man hat sich trotzdem auch doch ganz gut verstärkt mit Pavel Atman, der jetzt aus Hannover kam, bei dem man natürlich jetzt hofft, dass er die Kurve wieder kriegt und verletzungsfrei bleibt und ja, vielleicht endlich mal wieder das zeigt, was ihn ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, warum er auch nach Hannover gekommen ist. Auch ansonsten mit Sergei Gorpischin wirklich interessanten Kreisläufer aus Erlangen bekommen, der natürlich auch hofft, jetzt deutlich mehr eingesetzt zu werden. In Erlangen war das eher nicht der Fall, vor allem in der zweiten Mannschaft nur eingesetzt worden. Das hat ihn ja nicht ganz so zufriedengestellt. Trotzdem hat er auch bei der WM gezeigt, dass er auch auf dem Top-Niveau gut mithalten kann. Ich denke, alles in allem ist es weiterhin wirklich eine gute Mannschaft. Und ich finde, es ist schon für sie möglich, auf jeden Fall bis ins Viertelfinale zu schaffen.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also dafür ist der Kader auf jeden Fall vorhanden. Und wir haben es ja auch schon gesehen, man sollte sie auf keinen Fall außer Acht lassen. Da machen sie sehr, sehr gute Arbeit. Mal gucken, wie es dann auch sein wird. Ein neuer Trainer auch mit dabei, mit David Nieto. Mal gucken, wie auch er sich präsentieren wird. Also es wird eine sehr, sehr spannende Saison für WADA sein. Mal gucken, wie sie sich auch in der Gruppe behaupten können. Das ist ja auch, wie gesagt, keine einfache Gruppe. Werfen wir mal einen Blick auf die Mannschaft, die ich momentan ein bisschen als Favorit in der Gruppe sehe. Du hast sie gerade auch schon genannt. Telekom Veszprém. Dort hat man jetzt einen Lars und Natsch verloren und auch Ilic. Beide haben ihre Karriere beendet. Sie wollten unbedingt ja noch diesen Titel holen. Haben es dann leider nicht geschafft. Und trotzdem muss ich sagen, der Kader ist so brutal stark. Also dass, wenn die nicht die Champions League gewinnen, dann weiß ich auch nicht.
Ja, sehe ich genauso. Also man hat jetzt mit Rasmus Lauger den MVP der Bundesliga aus der letzten Saison geholt. Wie gesagt, Rogerio Moraes für den Kreis. Vuko Borahojan hat man geholt für die Halbposition. Wladimir Čupara kam aus Kielce fürs Tor. Also wirklich, also Sterbik und Čupara, das ist echt ein unfassbares Gespann im Tor. Also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall auch sehr viel Spaß haben, mir das Spiel anzugucken. Ansonsten finde ich, man hat die Abgänge, du hast sie angesprochen, vor allem Laszlo Natsch und Momi Ilic, dann Roland Mikler und René Toft-Hansen, finde ich soweit ganz gut ersetzt. Man hat wirklich einen extrem breiten Kader. Wenn man alleine nur auf die Mittelposition guckt, hat man da Marte Lekai, Kenta Mahé, Peter Nenadic und auch Rasmus Laudo kann da spielen. Das sind wirklich vier absolute Topspieler, die sowohl auf Mitte als auch durchaus mal auf halb links oder an Mahé sogar auf links außen spielen können. Also es ist, ja, für mich sind sie auf jeden Fall der Top-Favorit auf den Champions League-Sieg. Also das ist, ja, wie du gesagt hast, ein brutal starker Kader.
Ja, der Kader ist wirklich brutal. Das muss man einfach ganz, ganz klar zugehen. Ich bin mal sehr gespannt auf den Ägypter. Yahya Omar, 21 Jahre alt, ist ein Riesentalent. Genau, natürlich jetzt Augen drauf merken, weil ja die Ägypter natürlich dann auch die WM ausrechnen im eigenen Land 2021. Da gucken wir mal dann genau, wie er sich ja, mit den Top-Leuten meschen kann in Europa und gucken dann den Blick rüber nach Polen zu Kielce, wo jetzt auch der deutsche Nationaltorhüter Anni Wolf dabei sein wird, ist jetzt auch der neue Kapitän dort geworden, direkt in seinem ersten Jahr. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich Kielce präsentieren wird. Auch ein bisschen so ein Umbruch gehabt hinter sich. Ja, Tim, wie siehst du das polnische Team? Was traust du ihnen zu?
Ich sag mal so, also ich sehe es ähnlich wie bei WADA. Sie haben für mich auf jeden Fall das Potenzial, ins Viertelfinale zu kommen. Und ab da, je nach Auslosung, muss man natürlich immer Glück haben. Aber auch sie sind vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit oder so ein Team, das man im Hinterkopf behalten sollte fürs Final Four. Man hat es letztes Jahr ja auch geschafft. Und stand im Halbfinale, ist am Ende Vierter geworden. Ja, Andy Wolf, du hast ihn angesprochen, und auch Igor Karacic, die beiden Top-Neuzugänge. Das sind wirklich zwei sehr, sehr gute Spieler für das Team. Ja, wie gesagt, wir haben hier auch wirklich einen größeren Umbruch und viele neue Spieler, viele Spieler weggegangen. Dass Andy Wolf auch direkt Kapitän geworden ist, das zeigt natürlich, dass Talant Duschebaev ihm direkt das Vertrauen gibt, das ihm zum Beispiel in Kiel gefehlt hat. Er wird definitiv die klare Nummer 1 sein im Tor. Also auch das ist quasi, hat er das erreicht, was er haben wollte. Nach dem Abgang jetzt von Ivic, der nach Gummersbach gegangen ist, und von Chupara. Von daher, ja, ich denke, Andy Wolf wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten deutlich wieder besser spielen und mehr spielen natürlich auch, was ihm auch wieder Sicherheit bringt. Und ja, mal gucken, wie er dann sich am Sonntag in Kiel schlägt.
Genau, das ist ja das Auftaktspiel. Da bin ich auch persönlich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich Kielce dort präsentieren wird. Ich finde so die erste 7 eigentlich echt gut mit einem Tomasz Gibala, mit einem Igor Karacic, Alex Duschebaev im Rückraum. Auch auf den Außenpositionen ist man gut besetzt, finde ich. Und auch mit einem Julian Alegina Galde, man den, ja, ein Kreisläufer, der sehr, sehr schwer zu bewegen ist. Ich denke, die Abwehrreihen wissen es mittlerweile, aber dahinter so ein bisschen ein paar Bedenken. Deswegen darf da eigentlich keine großen Verletzungen passieren. Ich bin mal gespannt, wie es da dort aussehen wird, wie sich Kielce präsentieren wird. Aber auf jeden Fall, Talant Duschebaev hat man ja einen der besten Trainer in der Welt. Also von daher hat man da auf jeden Fall auch einen Fuchs, der dann vielleicht mal das eine oder andere Problemchen vertuschen kann mit einer starken Taktik, die er dort ja, hervorzaubern wird. Ja, dann werfen wir den Blick auf ein weiteres starkes Team, Tim, was letztes Jahr die große Enttäuschung ist, so möchte ich es mal, glaube ich, ganz klar ausdrücken. Montpellier 2017 gewonnen gehabt und 2018 in der Gruppenphase als Erster ausgeschieden. Und da hat man jetzt auch den Umbruch gestartet. Man hat einfach gesagt, okay, vielleicht haben wir es zu lange hinausgezögert. Das war zumindest so die Analyse. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie sich jetzt wieder fangen können, weil das Team ist echt stark und das sollte man eigentlich nicht außer Acht lassen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Man muss aber sagen, für mich hängt auch sehr viel vom Gesundheitszustand von Diego Simeone ab. Der Mittelmann, der argentinische, er war letztes Jahr öfter verletzt, was natürlich auch, was man dann gesehen hat. Sie haben dann die Spiele verloren in der Champions League. Wie du gesagt hast, dann in der Gruppenphase als amtierender Sieger raus. Ja, sie haben einen Umbruch hinter sich. Es sind nur noch 7 Spieler vom Champions League im Kader. Ja, das ist auf jeden Fall konsequent gewesen. Natürlich hat man mit Melvin Richardson auf halb rechts wirklich ein sehr, sehr interessantes Talent, der auch im letzten Jahr schon gute Leistung gebracht hat und einer der wenigen Lichtblicke war in der Mannschaft. Ja, von daher ansonsten mit einem Nikola Pochtner und Marin Sego, der aus Szeged kam, ein interessantes Torwart gespannt, finde ich. Man hat mit Witkow Ticznik, Vincent Gérard und Michel Giugu wirklich drei gute Spiele verloren. Kotičnik und Gigu natürlich jetzt auch schon ja, in einem etwas älteren Semester, sag ich mal, und ja, definitiv für diesen Umbruch nötig gewesen. Aber ich finde den Rückraum wirklich sehr interessant. Auf halb links mit einem Gilberto Duarte, der aus Barcelona kam, und Jonas Truchanovicius. Zwei gute Optionen. Dann, wie gesagt, Diego Simonet und Melvin Richardson, also die erste 3 im Rückraum, sage ich jetzt mal, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, das unterschreibe ich auch genauso. Und dann schauen wir mal, wie sie sich wieder rehabilitieren können. Wie gesagt, wenn sie fit sind, glaube ich, können sie wirklich jeden Gegner schlagen. Das ist dann, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Aber da muss man mal genau drauf gucken. Auch eine neue Halle mit dabei. Schauen wir mal, wie sie sich präsentieren werden und werfen dann ja mal so einen Blick auf so die Mannschaft, die wohl am schwierigsten zu bereisen ist, mit Motorsport Borussia, die ja jetzt letzte Saison zum ersten Mal wieder in ihre Halle spielen durften. Aufgrund des Konflikts in der Ostukraine gab es ja dort einige Probleme, deswegen mussten sie in Kharkov antreten. Aber letzte Saison waren sie wieder mit dabei und wollen sie in diesem Jahr weiter verbessern, wollen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Viertelfinale. Aber da bin ich ganz ehrlich, da ist, glaube ich, der Wunschgedanke größer als wirklich, dass es realistisch ist.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, die Gruppe ist einfach viel zu stark für Saporoschia. Ich befürchte sogar, dass sie hier Letzter werden. Ich glaube nicht wirklich dran, dass sie das überhaupt das Achtelfinale erreichen werden. Natürlich hat man auch recht interessante Neuzugänge, vor allem für Bundesliga-Zuschauer mit einem Stanislav Zhukov, der aus Gummersbach kam, Dena Janima aus Lübeck. Aber ansonsten, nee. Also dieses, klar, hohe Ziele haben ist immer schön und gut, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da überhaupt ins Achtelfinale kommen.
Nee, das sehe ich auch nicht, zumal die Gruppe ja wirklich sehr, sehr stark ist und zum Beispiel auch eigentlich zwei andere Teams noch vor ihnen sehen. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, und auf die kommen wir jetzt auch zu sprechen. Fangen wir mal an mit dem Team, was neu ist in der Gruppenphase, dem FC Porto aus Portugal. Wir wissen ja, letzte Saison waren sie sehr, sehr gut unterwegs im EHF-Pokal. Dort bis ins Final Four, am Ende Platz 3 dort gereicht. Und auch in diesem Jahr in der Champions League jetzt zum ersten Mal mit dabei. Und ich denke, es ist eine Mannschaft, die sollte man nicht unterschätzen und die wird mit Sicherheit für Furore sorgen.
Ja, das denke ich auch. Du hast es gesagt, letzte Saison wirklich überraschend Dritter im EHF Cup. Unter anderem ja Magdeburg in der Qualifikation rausgekegelt. Ja, für sie ist natürlich das Prunkstück die starke physische Abwehr. Das war letzte Saison wirklich sehr, sehr stark, was sie da gemacht haben. Keinen einzigen Punkt abgegeben in der Gruppenphase des EHF Cups. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in der Champions League schlagen, dass sie hier auch dann direkt in die Top-Gruppen kommen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin aber noch aufgrund der Stärke der Gruppe ein bisschen am Hadern. Also ich glaube, sie haben wirklich nur Außenseiterchancen auf Platz 6 und den Einzug ins Achtelfinale. Ich befürchte, da sind die anderen Mannschaften dann einfach qualitativ noch eine Nummer zu groß.
Genau, das heißt, du wirst dann wahrscheinlich in den Top 6, dann kannst du nur so einen Meschkow Brest sehen. Auch die wollen jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, haben auch sich verändert. Neuer Trainer, neuer Kader. Jetzt nach Viertelfinalen-Teilnahmen in Folge wollen sie jetzt ins Viertelfinale. Auch das sehe ich sehr, sehr schwierig, aber ich finde den Kader sehr, sehr interessant und bin gespannt, was Brest zeigen kann, denn wir haben es ja auch letzte Saison gesehen. Dort zu spielen ist sehr, sehr unangenehm und da werden einige Teams echt mit Problemen bekommen, wenn sie sich schnell finden.
Ja, definitiv sehe ich genauso. Also wie gesagt, ich sehe sie auf jeden Fall im Achtelfinale. Ich glaube aber nicht, dass sie ins Viertelfinale kommen. Das ist, auch wenn es das Ziel ist, ich befürchte, in der Gruppe werden sie eher Sechster. Dafür sehe ich die anderen Mannschaften zu gut. Und dann würde man ja direkt auf den Drittplatzierten aus der Gruppe A treffen. Also dann wahrscheinlich Flensburg oder Szeged. Ja, das glaube ich dann nicht, dass sie da wirklich eine große Chance haben. Von daher, man hat natürlich mit William Akambra von West Brem einen guten Halblinken geholt, der ja früher definitiv als eines der verheißungsvollsten Talente Frankreichs galt, dann immer mal wieder mal hoch hatte und dann mal wieder ein paar Tiefen. Mal gucken, welcher Akambra jetzt in Brest aufläuft. Sie hoffen natürlich auf den guten und das verheißungsvolle Talent. Man hat mit Ivan Pesic auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Torwart hinten drin, der dir auch mal ein, zwei Punkte sichern kann. Aber auch hier sehe ich einfach, dass man mit Pavel Horak, Peter Georgic, Sime Ivic und Janis Rutenka vier wirklich gute Spieler verloren hat. Man hat 7 Neuzugänge, 9 Abgänge. Ich glaube, da muss ich dann noch ein bisschen was finden und das könnte dann am Ende auch, wehtun, dass man vielleicht irgendwie hier und da mal eine Überraschung durch ein eingespieltes Team holt, aber von daher, ja, Achtelfinale sehe ich schon, aber mehr glaube ich nicht.
Ja, das will ich so unterschreiben. Ich denke auch, dass es schwierig wird mit dem Viertelfinale, einfach aufgrund der Masse an Teams und aufgrund des Umbruchs muss man erstmal, wie gesagt, abwarten, wie sich das Team, das Trainer gespannt dort findet. Ich bin sehr, sehr gespannt auch, wie sie sich zeigen wird. Natürlich, Tim, jetzt die Frage, die wir machen wollen, bevor wir jetzt unter dem Champions League teilen und beziehungsweise noch nicht ganz zu Ende sind. Traust du einem deutschen Team zu, ins Champions League Final vorzukommen und denkst du, dass diese Serie jetzt endlich beendet wird, dass wieder mal ein deutsches Team in Köln mit dabei sein wird?
Also, Wenn man aufs Papier guckt, würde ich sagen, rein vom Papier her qualitativ sind für mich auf jeden Fall, sollten Veszprém, Paris und Barcelona fürs Final Four gesetzt sein. Da sind für mich mit Abstand die drei stärksten Kader. Dann bleibt nur noch ein Platz frei. Und ich finde, da sind Kiel ist für mich definitiv ganz oben dabei in der Verlosung. Die haben wirklich einen qualitativ wirklich breiten Kader, wie schon gesagt. Von daher, da braucht man dann natürlich auch dieses Losglück und ich weiß nicht, ob vielleicht die ein oder anderen Funktionäre in der Bundesliga darauf hoffen, dass man im Viertelfinale, wenn es denn irgendwie möglich ist, mit einem Kiel gegen Flensburg Spiel dann aufwartet, dass dann ein Team wenigstens sicher im Final Four ist. Aber ich würde schon beiden zutrauen, das zu schaffen. Also es war ja in den letzten Jahren auch vor allem zum Beispiel bei den Flensburgern nie so, dass sie wirklich so weit weg waren. Sie waren im Viertelfinale im letzten Jahr, hatten dann halt leider zur falschen Zeit das schwächste Spiel der Saison. Das darf dann natürlich nicht passieren, aber von der Qualität her würde ich es beiden zutrauen.
Ja, ich traue es Ihnen auch zu. Ich bin gespannt, wie dann natürlich dann die Auslosung sein wird, auch gerade wie die Flensburg sich präsentieren. Die haben ja jetzt zwar auch noch ein paar Probleme gehabt, da kommen wir mal gleich zu, und Tim, wollen bevor noch den Blick auf Gruppe C, Gruppe D werfen. Da kommen ja auch jeweils zwei Teams hoch. Wen siehst du noch als Favoriten? Was denkst du, wer könnte am ehesten den Sprung ins Achtelfinale schaffen?
Ja, also ich finde, die Gruppe C ist nicht ganz so überragend besetzt wie die Gruppe D, die ich wirklich für sehr, sehr ausgeglichen halte. Von daher würde ich in der Gruppe C auf jeden Fall sagen, dass Sporting Lissabon die Chancen hat, ins Achtelfinale hochzukommen. Ja, ansonsten in der Gruppe D natürlich mit Christian Stadt, trainiert von Lubomir Vranjes, die Polen von Wisla Płock und die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz, drei wirklich, ich denke, drei Teams, die sich durchaus auf Augenhöhe bewegen. Ich glaube, da ist es dann auch meist tagesformabhängig, wer sich da dann am Ende durchsetzt. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich jetzt einfach mal auf Sporting Lissabon und Wisla Płock gehen.
Ja, auf jeden Fall zwei Teams, die man auf der Rechnung haben wird. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich bin mir da echt unsicher, wer da dabei wird, aber würde dem jetzt nicht großartig widersprechen wollen. Es sind, wie gesagt, viele interessante Teams mit dabei. Ich bin gespannt, auch wie sich die Finnen aus Cox schlagen werden und auch wie sie andere Teams schlagen werden, auch in den IK Seeferhof und so, Kadetten Schaffhausen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und gucken wir mal, wie es dann am Ende dann aussehen wird. Das war jetzt mit unserem Teil soweit zur Champions League. Dort sind wir, wie gesagt, gespannt. Es geht schon losgegangen mit den ersten Spielen und jetzt am Wochenende geht es dann richtig los mit den absoluten Top-Duellen. Unter anderem ja Kiel mit dem Auftakt gegen Kielce und da wollen wir natürlich genau drauf gucken, aber ich mache hier eine kurze Pause und komme dann in die Bundesliga, denn dort gibt es auch einige Themen, über die es zu sprechen gilt, die in den letzten Wochen passiert sind, unter anderem das Fernsehchaos bei der ARD, aber das vielleicht mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Double Trouble 180. Der Dart-Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye, jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble, der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das war es jetzt soweit. Champions League, wir kommen jetzt auf die HBL zu sprechen, denn dort gab es ja am Donnerstag auch ein bisschen was zu besprechen. Es gab zwei absolute Top-Duelle, die es dort zu beobachten gibt. Da müssen wir natürlich genau drauf schauen, Tim, und machen mal den Start mit den beiden Champions League-Teams, über die wir schon gesprochen haben. Flensburg und Kiel haben direkt gegeneinander gespielt. Am Ende gewinnt Kiel zu Hause, nachdem man vorhin noch getitelt hat, ja, die Kieler, die können gar nicht mehr die großen Spiele gewinnen. Doch, können sie schon.
Ja, können sie. Mit 28-24 haben sie gewonnen. Vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Es stand schon 18-13 zur Pause. Also das war wirklich eine ziemliche Machtdemonstration, das kann man schon so sagen. Was dann in den 8 Minuten nach der Pause passiert ist, ich glaube, da hat Philipp Biecher draußen echt, ist ein paar Tode gestorben. Also das war furchtbar. 0-5 Lauf in den ersten 8 Minuten, bis dann endlich mal ein Kieler Tor gefallen ist zum 19-18 und ja, da war dann die Partie auf einmal wieder offen. Aber man muss sagen, die Flensburger haben einfach ja offensiv zu viele Fehler gemacht, zu viel weggeworfen, zu viele Fehlwürfe gehabt. Da konnte selbst Torbjörn Bergerud mit seinen 10 Paraden nicht mehr viel helfen, hat sie noch lange im Spiel gehalten, aber ja, am Ende haben sie es halt ein wenig weggeworfen. Ich glaube, Jim Gottfriedsson hatte dann so den entscheidenden Fehlpass bei leerem Tor. Von daher, ja, am Ende aufgrund des Spielverlaufs, vor allem in der ersten Halbzeit, durchaus ein verdienter Sieg für den THW.
Ja, das denke ich auch. Auch gerade Flensburg echt undiszipliniert, 7 Zeitstrafen kassiert. Das ist zu viel, um dort gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe zu agieren. Und auch, du hast angesprochen, die Fehler, die sich jetzt auch schon ein bisschen durchziehen. Da ist man noch ein bisschen übernervös. Ich denke auch gerade der Angriff ist noch nicht so ganz so stark wie mit Rasmus Lauge-Schmidt. Ich wünsche mir da mehr von Jim Gottfriedsson, der, naja, ein okayes Spiel hatte, war ein bisschen überfordert, wie ich auch persönlich fand, noch so ein bisschen das anzuleiten. Ich denke, da muss noch ein bisschen mehr Struktur rein, mehr jemand auch, der dann vorweg geht in entscheidenden Phasen, der mal sagt, okay, hey, es läuft gerade nicht, dann mache ich mir mal die 5, 6 Würfe, wie es so ein Lauge-Schmidt gemacht hat, mache die Entscheidung, suche sie. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei Flensburg.
Ich finde, er hat auch jetzt schon in den letzten Wochen ein paar gute Spiele gehabt. Also bisher fand ich es eigentlich ganz gut, auch im Tandem mit Göran Johannessen. Von daher weiß ich nicht, ich schätze mal, es war wirklich ein schlechter Tag einfach nur für ihn. Am Ende 1 von 3, Johannessen mit 5 von 8. Also von daher, ich glaube, muss man sich jetzt noch nicht allzu große Sorgen machen. Magnus Röth mit 4 von 10 ist natürlich deutlich zu wenig. Das sind 6 Fehlwürfe sind deutlich zu viel. Auch in Simon Jepson nur ein Tor bei nur 2 Wurfversuchen. Also ja, es hat einfach wirklich insgesamt, glaube ich, gestern bei Flensburg nicht gut geklappt.
Ja, das denke ich auch. Und das wird mit Sicherheit Mike Machulla mit seinen Jungs genau besprechen. War auch so gar nicht so danach zufrieden insgesamt. Aber gerade die 15 Minuten zu Anfang haben ihm gar nicht gefallen. Hat er gesagt, er hat zu viele einfache Tore kassiert und einfach zu viele Fehler gemacht, die halt Kiel konsequent bestraft hat. Das muss man einfach so dann knallhart zugeben. Torhüter waren dann auch ein bisschen besser vielleicht auf Seiten von Kiel, auch wenn es jetzt nicht überragend gewesen ist. Aber 11 zu 10, das ist soweit in Ordnung. Das kann man, glaube ich, dann schon so sagen. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, Tim, wenn ich viele Bücher an der Seite beobachte, ich sehe eigentlich Alfred Gislason den Jungen. Also von den Gesten her und so weiter, kann es wirklich Alfred Gislason sein, jetzt ohne Mist?
Ja, aber es ist ja jetzt kein großes Wunder. Ich meine, Jicha hat ja jetzt auch Jahre unter Gislason gespielt. Also ich denke mal, da hat er sich dann auch schon einiges abgeguckt. Er war ja quasi schon ein Trainer auf dem Feld, wurde ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Von daher, und dann im letzten Jahr natürlich, von daher als Co-Trainer, ja, kann ich das auf jeden Fall so unterschreiben und finde es jetzt auch nicht so überraschend. Von daher, ich glaube, da hat man sich auf jeden Fall den richtigen ausgesucht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand's überraschend, diese Ähnlichkeit. Ich hätte echt gedacht, dass er erst nur Alfred ist, sondern dass er halt nie steht. Aber ja, kommen wir vielleicht noch auf einen Spieler zu sprechen, Damar Gudufnjak. Jetzt kein Tor geworfen im Nordderby, etwas überraschend, 0 von 1, aber er hat auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert, bleibt noch dem THW Kiel auf jeden Fall erhalten. Ich denke, wird wohl dort auch seine Karriere beenden, Tim.
Ja, denke ich auch. Jetzt hat er erstmal bis 2022 verlängert, ist jetzt 31 Jahre alt. Das sind dann jetzt noch 3 Jahre. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch mit seiner Vorgeschichte mit Verletzungen ohne Ende, also dass er jetzt noch allzu lange spielt, bis er, keine Ahnung, 35 ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, ich weiß nicht, ob er danach vielleicht noch ein Jahr dranhängt, aber ich glaube, viel länger wird er auch nicht mehr spielen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wo soll er denn sonst noch hingehen? Also in der Bundesliga wird er nicht mehr wechseln und groß ins Ausland. Weiß ich nicht, vielleicht nochmal nach Kroatien, aber selbst da, weiß ich nicht, ist, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich, dass es wirklich, dass er in Kiel seine Karriere dann beenden wird.
Ja, das denke ich, wie gesagt, aus und da gucken wir mal so ein bisschen drauf, weil ich muss zugeben, der Titelkampf ist momentan echt spannend, muss man ganz ehrlich zugeben, nachdem ja THW Kiel jetzt schon verloren hat, letztes Wochenende in Magdeburg, haben schon die Top-Teams schon alle 2 Minuspunkte und Tim, wenn wir über das Spiel in Magdeburg reden müssen, müssen wir auch über die ARD reden, die angeblich technische Probleme gehabt hat, was man aber aufgrund der ganzen Situation einfach nicht sagen kann. Also das war wirklich abenteuerlich, dass sie 40 Sekunden in so einem Kappenspiel fachlos einfach in die Werbung gehen.
Genau. Bis dahin wirklich ein schönes Spiel. 32-30 für Magdeburg. 40 Sekunden noch zu spielen. Spannender geht's eigentlich kaum noch. Und auf einmal sahen 1,57 Millionen Zuschauer Werbung und die Lottozahlen. Das ist wirklich das geht gar nicht. Also Florian Nass hat es wohl im Kommentar auch irgendwie angekündigt, so von wegen, ja, wir werden auf jeden Fall pünktlich zur Tagesschau gehen, dass man dann nach der Tagesschau keine Werbung mehr zeigen darf in der ARD, ist ja bekannt. Und von da hat man sich dann gedacht, ach gut, ja, dann ist ja nur Handball, ne? Also beim Fußball, also wenn es das beim Fußballspiel gegeben hätte, also ich glaube, wie groß da irgendwie, ja, die wütende Masse quasi vor der ARD-Geschäftsstelle stehen würde, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich unfassbar. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es bei Sky geguckt habe, weil das hätte mich echt sehr aufgeregt. Ja, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung. Bei einem Fußballspiel wird man wahrscheinlich sogar die Tagesschau noch auf 20 Minuten später verschieben, damit man noch irgendwie eine Viertelstunde über das Spiel labern kann. Und beim Handball kommt dann sowas. Also das ist einfach unverständlich. Es geht gar nicht. Ja, hoffen wir mal, dass es einmalig ist und dass man sowas nicht nochmal macht.
Ja, ich bin gespannt. Aber man hat es wieder gesehen, einfach natürlich in die ARD legt halt nicht so viel Wert auf den Handball, zumindest nicht auf die Bundesliga-Handball. Bei der WM, denke ich, wäre, glaube ich, was anderes gewesen. Da sind auch natürlich die Quoten ein bisschen anders, da macht man dann natürlich auch ein bisschen mehr damit weg. Aber ja, es war wirklich absolut unnötig. Alles, was die ARD sich da geleistet hat, hat wirklich für viel Kopfschütteln gesorgt. Und dann erstmal darauf zu sagen, ja, technische Probleme, haben die dann am Montag dann ein bisschen mehr entschuldigt, da haben es ein bisschen klarer, glaube ich, gemacht, dass man einfach eine Misskommunikation hat. Aber es zeigt einfach wirklich, dass der Handball ja, halt einfach das König Fußball Deutschland regiert, so müssen wir es ja ganz ehrlich sein. Ich denke, viele Leute wissen das einfach. Wenn der Fußball ist, dann freuen sich alle und wenn Handball ein bisschen ist, dann ist es halt nicht so scheinbar. Aber egal, es haben 1,5 Millionen sich aufgeregt und hoffen wir mal, dass die ARD aus diesem Fehler gelernt hat. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, Tim, kommen wir zu einem weiteren Topspiel, was am Donnerstag gewesen ist, und lassen wir erstmal mit den Melsungen anfangen, denn die waren ordentlich angenockt in das Spiel reingegangen, haben mit 13 Toren in Baling verloren, sich wirklich richtig abschlachten lassen. Gerken, also der Geschäftsführer Herr Gerken und dann auch der Trainer Heiko Grimm sind sehr hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen und ja, hat auf eine Reaktion gehofft und man hat sie auch bekommen.
Ja, man hat sie definitiv bekommen. 31-29 besiegte man den SC Magdeburg, die damit die ersten Minuspunkte in der Saison einstecken mussten. Ja, von vorne bis hinten wirklich ein souveränes Spiel von Melsung. In der Schlussphase konnte Magdeburg noch ein bisschen verkürzen, aber auch das haben sie dann wirklich ruhig gemacht und über die Zeit gebracht. Ja, vor allem Tobias Reichmann, 12 Tore bei 14 Versuchen, sehr starke Leistung. Im Rückraum finde ich trotzdem noch ausbaufähig. Ein Julius Kühn mit 5 von 12, ein Kai Häfner mit 2 von 6. Das geht auf jeden Fall noch deutlich besser. Natürlich müssen sie sich noch einspielen, alles gut. Am Ende zählen die 2 Punkte. Ansonsten, Neboiser, sie mit dem Tor mit 12 Paraden, 32%, ein wichtiger Faktor. Ja, auf Magdeburger Seite hatte man keine Torhüterleistung. Tobias Tolin 4 Paraden, 25%, Yannick Rehn 6 Paraden, 24%. Also auch das, ja, ungewöhnlich, ist bisher jetzt auch noch nicht so passiert. Also wenn dann mal einer einen etwas schlechteren Tag hatte und selbst der war dann bei an die 30%, was jetzt nicht schlecht ist, hatte der andere dann quasi die 40%-Quote. Das blieb dann diesmal auch aus. Ja, von daher, und Melsung hat Magdeburg, finde ich, so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, mit guter Abwehrarbeit und dann schnelle Tempogegenstöße laufen.
Ja, genau, nicht umsonst hat Sübi Reichen mit 12 Toren der beste Werfer gewesen, insgesamt sehr, sehr starkes Spiel gehabt, auch sich da wieder präsentiert, dass man momentan echt, echt stark in Form ist, das muss man ganz klar so sagen, einer der wenigen aus Melsung, was sich der bisher in allen Spielen eine gute Leistung gezeigt hat, das muss man auch mal ein bisschen so hervorheben, und der ist natürlich bewiesen, so ob Magdeburg schlagbar gewesen ist, bleiben wir auch mal ein bisschen, glaube ich, bei Melsung, Tim, das ist immer so das Thema, man verliert gerne gegen kleine Vereine, man hat jetzt die Reaktion gezeigt, aber wenn ich jetzt gucke, das nächste Spiel für sie ist wieder bei einer kleinen Mannschaft, geht nach Nord, gegen Nordhorn-Lingen, nach oben, ich bin gespannt, ob sie es da auch hinkriegen, weil natürlich Dukar gegen die kleinen Mannschaften, gegen die Großmannschaft zu gewinnen, das haben sie immer wieder geschafft in den letzten Jahren, aber wie gesagt, die Kleinen, da sind sie gerne mal über sich weggefallen, das ist, glaube ich, auch so ein Mentalitätsding, und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob Melsung jetzt daraus gelernt hat, ob die Spieler es endlich verstanden haben, denn gegen die kleinen Mannschaften darfst du dir keine Fehler erlauben, wenn du ganz, ganz oben stehen willst, und gerade so ein Spiel jetzt wie halt in Baling, wo du dich wirklich erst abschlachten lassen, darf dir doch nicht normal passieren, wenn du ja den Anspornungen gerecht werden willst, die du dir selbst gestellt hast.
Definitiv, ja, aber ich glaube, sie haben jetzt wirklich ein einen ziemlichen Einlauf bekommen nach dem Spiel. Man hat sich ja auch, was ich gut finde, wirklich demonstrativ auch hinter Heiko Grimm gestellt und ihm den Rücken gestärkt. Von daher, dass vor allem die Mannschaft für so eine Leistung dann auch mal zur Rechenschaft gezogen wird. Ich denke, das wird man sich gegen Nordhorn dann nicht nochmal erlauben. Von daher, ich erwarte da schon auch einen deutlichen Sieg, also dass man vielleicht einen wirklich überzeugenden Sieg mit, was weiß ich, mal mit 8 bis 10 Toren holt, weil ich finde, Nordhorn hat jetzt auch in den Spielen gegen die Top-Teams wirklich nicht wirklich überragend gespielt, hatten gegen die Löwen, haben gegen die Löwen deutlich verloren, obwohl die Löwen quasi nichts gemacht haben. Also die Löwen haben wir auch schon drüber gesprochen, zwar mit 10 Toren in Nordhorn gewonnen, aber ja, nur das Allernötigste gemacht. Also von daher würde ich schon damit rechnen, dass Melsung hier auch eine weitere Reaktion zeigt und auch dann gegen so einen vermeintlich kleinen Gegner dann gewinnt.
Ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie gesagt, darauf, wie sich Melsung dort präsentieren wird, wie sie das auch dann so präsentieren, ob sie das so bestätigen können. Gucken wir mal dann genau drauf, wie sie sich dann dort im hohen Norden in Nordhorn präsentieren werden. Ja, gucken wir dann auf Magdeburg drauf, weil bisher so wirklich eine starke Mannschaft auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kiel, also nicht umsonst dort auch gewonnen gehabt. Und jetzt natürlich der kleine Rückschlag, muss man ja schon sagen, und das muss man auch zugeben, Tim, es ist ein spannender Kampf um die Top-Plätze momentan. Und Magdeburg hat es Niederlage kassiert. Ich denke, das werden sie auch einordnen können. Das hat auch, glaube ich, so Bennett Wieger gesagt. Uns hat so ein bisschen das Leidenschaftliche, das Kämpferische gefehlt. Du hast gesagt, sie wurden mit eigenen Waffen geschlagen. Das würde ich sogar auch so bestätigen. Und haben auch vor allen Dingen das Überzahlspiel nicht so nutzen können. Wenn man mal guckt, 8 Zeitstrafen hatte Melsung gegen sich. Und da muss, glaube ich, Magdeburg noch ein bisschen mehr draus machen, dass sie einfach nicht so viele Fehler haben. Aber wir wissen, sie können es besser.
Ja, definitiv. Und im nächsten Spiel geht es dann zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist dann auf jeden Fall wieder ein ordentliches Topspiel. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sie da dann reagieren und auftreten. Sie haben gezeigt, dass sie zu Hause Kiel schlagen können. Von daher, und auch das Spiel hätte ja auch deutlich deutlicher ausfallen können. Also man hat ja, ich glaube, 4-7 Meter verworfen und sonst noch was weggeworfen. Also auch das, da hat ja das Ergebnis auch schon ein bisschen über die Kräfteverhältnisse getäuscht. Man hat ja auch die erste Halbzeit eigentlich komplett dominiert und liegt trotzdem am Ende irgendwie mit einem Tor hinten. Also das ist so ein bisschen das Einzige, was bei Magdeburg im Moment ein bisschen ja komisch ist. Einfach, dass man so als Zuschauer das Gefühl hat, die haben alles im Griff und trotzdem ist es dann in solchen Spielen total eng, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Das müssen sie jetzt auf jeden Fall gegen die Löwen dann abstellen und dann ist auf jeden Fall ein Sieg drin, auch wenn die Löwen sich jetzt langsam eingrooven und mit 11 Toren gegen Barling gewonnen haben. Auch hier Pflichtsieg, man hat 37 Tore geworfen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Ansage. Von daher, es könnte auch sehr interessant werden, ob es auch wieder so ein Shootout wird mit 60 Toren insgesamt.
Ja. Bin auch mal gespannt, wie viele es sein werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Top-Duelle, die jetzt da noch ein bisschen auf uns warten. Natürlich auf Champions League natürlich auch. Werfen dann jetzt auf den Blick, Tim, denn eine Mannschaft ist noch ungeschlagen, ganz oben an die Tabellenspitze. Dort steht Hannover Burgdorf mit 8-0 Punkten. Und wir haben ja gesagt, das ist ein Team, was kann wieder zurückkommen. Aber dass sie jetzt nach 4 Spielen mit 4 Siegen dort dastehen, ohne eine einzige Niederlage und sich auch gerade offensiv wirklich gut verkauft haben, denn die beste Wurfquote von allen Teams, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
Ja, das ist richtig. Man hat ja jetzt kein übertrieben schweres Auftaktprogramm gehabt, also gegen Minden, gegen Barling und auch in Lemgo. Das würde ich schon sagen, sind auf jeden Fall Spiele, die du gewinnen solltest. In Göppingen dann zu gewinnen mit 3 Toren ist auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Natürlich Göppingen jetzt mit, ich glaube, 3 Niederlagen in die Saison gestartet. 0-6 Punkte. Das ist natürlich auch etwas überraschend. 8-0 Punkte Start. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2009 hat man das 2017-18 schon mal geschafft mit 8-0 Punkten. 2013-14 ist man mit 7-1 Punkten gestartet. Ich bin sehr gespannt. Jetzt am Wochenende geht es gegen den Bergischen HC. Das ist so schon ein erster Gradmesser. Wirklich. Mal schauen, wie sie sich gegen die Bergischen Löwen da schlagen. Danach kommt oder muss man nach Stuttgart. Das sollte man in der Verfassung und auch mit dem Selbstvertrauen auch gewinnen können. Also 12-0 Punkte Start ist auf jeden Fall machbar. Danach geht's gegen Flensburg. Wenn man wirklich mit 12:0 Punkten dastehen sollte und ja dementsprechend Selbstvertrauen hat, vor allem mit einem Morten Olsen, der jetzt schon 33 Tore und 20 Assists auf dem Konto hat, ja, ist auch sehr, sehr gut. Würde es mich auch nicht wundern, wenn die da Flensburg einen Punkt abknüpfen würden.
Nee, das da kann man glaube ich auch so sagen. Also es ist wirklich sehr gut, was da momentan zusammenläuft. Auf Timo Kastening ja auch sehr, sehr gut unterwegs. 29 Tore auch schon erzielt in 4 Spielen. Also von daher kann man sich auf die erfahrenen Kräfte bei den Recken auf jeden Fall verlassen. Ja, Tim, bevor wir jetzt zum Ende unserer Aufgaben kommen, möchtest du oder hast du mir noch gesagt, du möchtest noch gerne über die Schiedsrichter reden. Der jetzt auch gerade mit dem Topspiel war es ja bei Kiel gegen Magdeburg, wo es ja einige fragwürdige Geschichten gab. Deswegen darfst du gerne mal uns deinen Frust in Anführungsstrichen darstellen.
Ja, genau. Also das Schiedsrichtergespann Ronald Klein, Christoph Immel hat ja die Partie in Magdeburg geleitet. Und für mich war es auf beiden Seiten, Gott sei Dank, muss man ja sagen, einfach keine Bundesliga-taugliche Leistung. Also da wurden klare 7 Meter nicht gepfiffen, wo ich glaube, Daniel Pettersson war es, durch den Kreis läuft vor dem Linksaußen der Kieler. Ich glaube, Markus Landin war es. Und es ist irgendwie Stürmer vollgepfiffen wird oder sonstiges. Das nur eine Sache. Ein paar Tage vorher haben sie dann auch das Spiel von Flensburg in Wetzlar gepfiffen, wo sie meiner Meinung nach auch in der entscheidenden Phase ja, 2 Fehlentscheidungen getroffen haben. Also wirklich keine gute Woche für die beiden. Natürlich 2 extrem intensive Spiele. Absolut verständlich. Aber ich finde, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass die beiden in den nächsten Partien, in denen sie eingesetzt werden, ja, ihre Leistung steigern können, weil wenn das häufiger passiert, könnte das jetzt, man hat es gesehen mit Magdeburg, Kiel und Flensburg, 3 Teams, die da oben im Meisterschaftskampf mitspielen, ja, könnte das einen unschönen Beigeschmack haben.
Ja, auf jeden Fall, denn das wollen wir ja nicht sehen. Es soll ja so sein, dass sich einfach ja, die besten Teams durchsetzen und dass die Schiedsrichter möglichst wenig Einfluss darauf nehmen. Gucken wir mal, ob die beiden ein bisschen daraus lernen können. Insgesamt gibt es immer wieder so ein paar Themen, die sich gesagt haben vor der Saison, wo ich noch genau ein bisschen darauf gucken mache, ob gerade so dieses ja, Eintreten, wenn man die Außen einspringen und so weiter, ich denke, da ist man noch keine 100% klare Linie nicht überall erkennbar. Da muss vielleicht noch ein bisschen nachjustiert werden. Gucken wir mal, wie sich Schiedsrichter verkaufen werden. Damit sind wir jetzt aber am Ende unserer Ausgabe angekommen. Da gibt es jetzt noch einige interessante Spiele natürlich am Wochenende mit Champions League, da hat man auf jeden Fall das Auge drauf werden, aber auch noch das Top Hannover gegen Bergischer AC, da bin ich auch persönlich sehr gespannt drauf, auch wie sich die Füchse gegen den vermeintlich kleinen Gegner aus Stuttgart schlagen werden, da hat man auch noch so ein bisschen Bedenken, wie sich die Mannschaft präsentieren wird, auch wenn er mit Petkovic nicht so ganz zufrieden gewesen ist mit Aussagen von Bob Hanning letzte Woche. Schauen wir mal drauf, wie sich die Mannschaft noch schlagen werden, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, Eumann bei Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.